Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. Und es geht in dieser Sendung um die sozialkritischen Aufzeichnungen der Kunsthistorikerin Isabel Graf. Es geht um unmögliche Aufzeichnungen. Vor 75 Jahren beschrieb David Rousset seine Erfahrungen als Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald. Erst jetzt erscheinen sie auch auf Deutsch. Und zu Beginn ein Blick auf den ersten Roman von Felicitas Korn. Als Filmemacherin und Drehbuchschreiberin hat die 1974 in Offenbach geborene Korn sich einen Namen gemacht und in ihrer ersten literarischen Veröffentlichung, Drei Leben lang, da geht es nun genauso temporeich zu wie im Fernsehformat Soko Leipzig, für das die Autorin zuletzt schrieb. Natürlich ist auch schon eine Romanverfilmung geplant, aber Shirin Tsouchitravala hat erstmal das Buch gelesen.
Die zentrale Frage des Romans steht auf Seite 139 und lautet: Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Alle drei Hauptfiguren müssen sich diese Frage stellen. Der Teenager Michi, dessen Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen, was ihn und seine Schwester in eine unsichere Existenz katapultiert. Der King genannte Drogendealer, der ohne unzählige Lines Kokain keinen Tag und schon gar keine Nacht übersteht. Und schließlich auch Lucy, der so heißt, weil er ein Loser ist, ein Ex-Knacki und ein vom Saufdruck gepeinigter Alkoholiker, der sich in eine viel zu junge Frau verknallt oder richtiger, sie sich in ihn. Michi, der King und Lucy. Drei prekäre Existenzen, deren Leben aus den Gleisen springen wie wackelige Züge. Schauplatz des Romans ist das Rhein-Main-Gebiet, mit seinen besseren und schlechteren Wohngebieten. Fixpunkt ist eine Autowerkstatt, die alle drei Protagonisten kennen, Mofa und Autoverrückt, wie sie sind. Michi nutzt sein Mofa, um aus brenzligen Situationen zu fliehen und um seinen Ohnmachtsgefühlen angesichts des Todes seiner Eltern davonzufahren.
Rasch rennt er zurück zu seinem Mofa und rast davon. Er fährt so schnell er kann, gibt Gas, brüllt alles, was ihm noch einfällt, in den Fahrtwind und klammert sich am Lenker fest, dem einzigen, was er noch unter Kontrolle zu haben scheint. Tränen schießen ihm in die Augen. Sie wollen nicht mehr aufhören, und das warme Nass auf seinen Wangen ist seit Wochen das erste erträgliche Gefühl.
Ihren ersten Roman erzählt Felicitas Korn aus drei Perspektiven. Und während andere Bücher dieser Machart daran kranken, dass jede Stimme gleich klingt, stattet sie jede Figur mit einem eigenen Sound, einer eigenen Aura aus. Der pubertierende Michi, der mit seiner Schwester in einem Heim landet, spricht von der Freiheit wie von der großen, weiten Welt. Der King geht auch sprachlich breitbeinig durchs Leben, schubst die Worte vor sich her wie seine Laufburschen. Und Lucy versetzt der Kampf gegen die Sucht und die Ungerechtigkeit der Welt in wahlweise zarte oder brutale Stimmungen. Alle drei machen sie nicht viele Worte, verbergen mehr, als sie offenbaren. So erfahren ihre Antihelden erste, wahre und käufliche Liebe, betäuben sich mit Hasch, Kokain oder Alkohol und leben weniger ein Leben, als dass sie einen beständigen Kampf gegen sich selbst führen.
Vor der Auslage zählt er die Schnapsflaschen und sein Geld, immer und immer wieder. Sein Gaumen schmeckt den Glückstropfen bereits, das Herz pumpt, nur einen Kauf entfernt von Friede und Untergang. Eine Flasche Wodka oder 4 Tetra Wein? 20 Minuten steht er vor den Alkoholiker. Als ein Kind den Kiosk betritt, entscheidet er sich zu rennen, so schnell er kann.
Felicitas Korn erzählt kurzweilig von Männern, die auf der Flucht sind, und folgt ihnen in der Gegenwartsform, was dringlicher tönt, schneller, wacher. Dabei montiert sie ihre Leben parallel, arbeitet immer wieder mit spannungssteigernden Cliffhängern und wartet am Ende mit einer faustdicken Überraschung auf. Ein erzählerischer Knalleffekt, über den man nicht das Mindeste verraten darf. Ihre Protagonisten bringt sie in Situationen, in denen sie weder vor noch zurück können. Dabei führt sie ihre Figuren nicht vor, sondern gibt ihnen die Chance, die Klischees, die sie unwillkürlich hervorrufen, mit Vielschichtigkeit zu kontern. Alle drei haben sie ein Faible für den Geschwindigkeitsrausch. Felicitas Korn schließt sich ihnen an, erzählt temporeich mit dem nötigen Drive, beschleunigter Figurenrede und satirischer Anteilnahme. Ihr Roman mag nicht viel über das Offensichtliche hinaus erzählen, doch wie er das macht, ist durchaus bemerkenswert.
Shirin Tsotsitravalla über Felicitas Korn, drei Leben lang, erschienen im Kamper Verlag Zürich. Und nun ins Waxing-Studio. Über das macht sich die Kunsthistorikerin Isabel Graf in ihrem neuen Buch Gedanken. Unter anderem, es geht nämlich auch um den lustvollen Drill im CrossFit-Bootcamp. Beim Elternabend macht ein geflüchteter, weit unter seiner Qualifikation arbeitender Vater die Autorin betroffen. Und ihre Trauer nach dem Tod der eigenen Eltern, beschreibt Isabel Graf. Es sind also verschiedenste Alltagsbeobachtungen, die sich jeweils zu Diskursanalysen entspinnen. In einer anderen Welt heißen die kurzen Notizen, über die ich vor der Sendung mit ihrer Autorin gesprochen habe. Zwischen 2014 und 2017 sind die Miniaturen entstanden, und zwar immer unmittelbar nach dem Aufstehen. Ich habe Isabel Graf deshalb als erstes gefragt, was diese Uhrzeit mit ihrem Schreiben gemacht hat.
Es ist in der Tat so, dass ich eine Präferenz habe für das Schreiben im Schlafanzug. Und dieses unmittelbar nach dem Aufstehen Schreiben hat für mich mehrere Vorzüge. Erstmal ist es so, dass Schlaf und Träume noch nicht so lange zurückliegen. Und deshalb hat man einen direkteren Zugang zu seinem eigenen Unbewussten. Man hat meistens auch noch keine Zeitung gelesen, deswegen ist die Sprache irgendwie unverstellter. Und hinzu kommt, dass das Gespür für den Sound des Textes morgens, vor allem wenn man gut geschlafen hat, dann ist das Gespür für diesen Sound sehr gut und ausgeprägt. Man kann sozusagen einen frischen Blick nochmal auf den Text werfen und Geschriebenes überarbeiten und redigieren. Ich sollte vielleicht auch sagen, dass meine Notizen keine Notizen im ursprünglichen Sinne des Wortes sind. Also es sind keine stichwortartigen Aufzeichnungen, sondern die Texte sind mehrfach überarbeitet und auch immer wieder neu geschrieben worden.
Ein Motiv, das Sie häufig aufgreifen, ist der Körper. Mitunter ist es der eigene Körper, manchmal auch der weibliche Körper in einem allgemeineren Sinne, wie der optimiert oder zurechtgestutzt, auch fetischisiert wird, mit anzüglichen Kommentaren versehen. Und Sie beschreiben im Kontrast da eine gewisse Faszination für das körperlose Radio. Sie erzählen da selbst von einer frühen Karriere, die Sie beim Kinderprogramm des Norddeutschen Rundfunks hatten. Was ist denn mit diesem Körper beim Schreiben passiert oder was passiert mit dem Körper beim Schreiben?
Wir sind jetzt auch schönerweise im Radio und ich glaube, dass diese Sprechstimme, die wir jetzt von uns beiden hören, in der schwingt natürlich durchaus etwas Körperliches mit. Und darauf hat Roland Barthes auch hingewiesen mit seinem Ideal der rauen Stimme. Er beschreibt das sehr schön, dass uns Stimmen ja auch deshalb so berühren, weil sie irgendwie aus den Tiefen eines Körpers hervorzukommen scheinen. Und deshalb meinen wir, wenn die Stimme von jemandem hören, mit der singulären Existenz dieser Person irgendwie in Kontakt zu kommen. Und das Schreiben ist, denke ich, und das habe ich auch in dem Text über Schreiben in einer anderen Welt versucht zu sagen, das Schreiben ist auch eine durchaus körperliche Angelegenheit, angefangen von den Fingern, die ständig in Bewegung sind, ruft sich der ganze Körper, denke ich, im Prozess des Schreibens permanent in Erinnerung, etwa durch Nackenverspannungen oder Rückenschmerzen und wie mein Körper platziert ist beim Schreiben, wie ich sitze oder ob ich stehe, welchen Stuhl ich benutze. All diese Faktoren machen einen Unterschied für das Schreiben und zugleich ist das Tolle am Schreiben aber auch, dass das Schreiben eine Möglichkeit darstellt, diese körperliche Bedingtheit hinter sich zu lassen, zu transzendieren, sich von ihr zu befreien, denn schreibend begibt man sich aus sich selbst heraus in einen Text hinein, in einen ja auch materiellen Text hinein und der zieht einen mit sich fort und lässt einen die eigene körperliche Verfassung schon mal vergessen.
Sie haben Roland Barthes jetzt schon angesprochen. Sie beginnen ja ebenso wie der französische Philosoph Ihre Notizen, Frau Graf, kurz nach dem Tod Ihres eigenen Vaters. Und interessanterweise beginnt ja auch Roland Barthes seine Notizen, die Vorbereitung des Romans, unmittelbar nach dem Tod seiner Mutter. Und da denkt er auch über Form nach, über akademisches Schreiben und eben über diesen Roman, den er aber nie fertig schreiben wird. Da bleibt es auch vielleicht so ein bisschen wie bei Ihnen, bei diesen veröffentlichten Notizen. Hängt diese Form des Aperçus oder diese kleine Form, hängt die für Sie irgendwie zusammen mit Tod, mit diesen großen Themen von Tod und Trauer?
Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie Barthes Vorbereitung des Romans erwähnen, weil Barthes sich in der Tat in einer durchaus vergleichbaren Situation wiedergefunden hat. Nach dem Tod seiner Mutter hat er sich gefragt, werde ich jetzt bis ans Ende meines Lebens weiter diese akademischen Texte produzieren oder passiert jetzt nochmal etwas anderes? Ist das jetzt ein neues Leben, ein Vita Nueva, das beginnt mit einem Roman? Und dann hat er eben diese vorbereitenden Überlegungen produziert, die aber nie zu einem Roman geführt haben, wobei ich selbst nebenbei bemerkt, derzeit tatsächlich an einem Roman arbeite. Vielleicht wird das ja was. Aber generell, denke ich, haben Sie recht. Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen episodenhaften, fragmentarischen Aufzeichnungsformen und der Trauer, weil Trauer auch ein Gefühl ist, das einen eher so unangemeldet und plötzlich überfällt, sodass die kleine Form dafür irgendwie die richtige Erscheinungsform zu sein scheint, wie ja auch in Roland Barthes Tagebuch der Trauer. Und Trauer ist auch, oder Trauerarbeit ist eine Arbeit, die fortlaufend ist, die nie abgeschlossen ist und die auch ein Ventil braucht. Deshalb können, denke ich, gerade im ersten Trauerjahr tagebuchartige Aufzeichnungen sehr, sehr hilfreich sein, wie man ja auch bei Joan Didions das Jahr des magischen Denkens gut sieht.
Kommen dadurch in diese Aufzeichnungen wieder so ein selbsttherapeutisches und am Ende dann doch irgendwie optimierendes Moment in dieses Schreiben? Weil zu diesen Notizen hätte Ihnen ja oder hätte jemandem ja vielleicht auch eine Psychotherapeutin zum Beispiel raten können.
Ich glaube, dass das Schreiben Psychotherapie niemals ersetzen kann. Natürlich ist es so, dass das Aufschreiben eines Schmerzes diesen durchaus in die Distanz bringt und auch lindern kann. Aber mit meinem Buch ging es mir wirklich weniger um ein therapeutisches Schreiben als darum, dass ich mein eigenes Interesse an soziologischen Beobachtungen und Veränderungen irgendwie persönlicher grundieren wollte. Mich interessierten also die gesellschaftlichen Veränderungen, die ich zwischen 2014 und 2017 erlebt habe. Und ich wollte die als etwas darstellen, das unmittelbar auch in mein Leben hineinreicht. Also neben der Trauer ging es eben auch um die Auseinandersetzung mit einem kapitalistischen System, das unsere Körper und unsere Affekte als eine Ressource begreift. Und was macht das mit uns? Und inwiefern kann es uns vielleicht sogar Genuss verschaffen, wenn wir uns den neuen Fitnessideologien und Schönheitsidealen unterwerfen? Und zugleich hat mich aber auch der Rechtsruck in dieser Zeit ablesbar an Brexit, Trump und auch an den unterschiedlichen sozialen Widerstandsbewegungen, allen voran MeToo, auch das hat mich interessiert als Entwicklungen, die sich ebenfalls unmittelbar auf meine eigenen Lebenszusammenhänge auswirken. Und das war im Grunde genommen die Frage, wie im Persönlichen gesellschaftliches Aufschein und wie umgekehrt gesellschaftliches durch Persönliches gefiltert bleibt. Und von dieser Frage denke ich, dass sie nicht in der Therapie verhandelt wird, sondern nur im Schreiben.
Das sagt die Kunsthistorikerin Isabel Graf über ihr neues Buch In einer anderen Welt. Die Notizen 2014 bis 2017 sind erschienen in der Dr. Kantschen Verlagsgesellschaft Berlin. Und nun zu Aufzeichnungen einer ganz anderen Art möchte man hervorheben. Einer der frühesten Berichte aus den deutschen Konzentrationslagern ist endlich 74 Jahre nach seinem ersten Erscheinen ins Deutsche übersetzt worden. Unter dem Titel Das KZ-Universum hat der französische Schriftsteller und Kommunist David Rousset bereits 1946 von seinen Erfahrungen im KZ erzählt, nicht als reine Ich-Erinnerung, sondern mit einem analytischen Blick auf die gesamte nationalsozialistische Vernichtungsindustrie. Jan Drees hat das Buch gelesen.
Einst gab es einen Ort, an dem haben die Hungrigsten das Fleisch ihrer Mitmenschen gegessen, an dem haben die Menschen ihre Haut eingebüßt und für einen Schlafplatz waren sie bereit, ihren Nebenmann des Nachts zu ermorden. Der Ort, das war das KZ-Universum, von dem als erster der Überlebenden berichtet hat David Rousset, 1912 geboren an der Loire. Ein Schriftsteller war er, ein Soziologe, ein Kommunist. Und sein Buch »Das KZ-Universum« gehört zu den bemerkenswertesten Zeugnissen jener dunklen Tage, als das Wünschen nicht geholfen hat.
In Wöberlin müssen Wachen mit Knüppeln bei den Toten aufgestellt werden. Wer das kümmerliche Fleisch der Leichen isst, wird erschlagen. Unglaubliche Gerippe mit leeren Augen tasten sich blind über stinkenden Unrat. Sie lehnen sich gegen einen Pfosten und bleiben mit gesenktem Kopf stehen. Still und stumm. Eine Stunde, zwei Stunden. Irgendwann sackt der Körper zusammen. Aus dem lebenden Leichnam ist ein Toter geworden.
Bemerkenswert ist, dass dieses Buch erst jetzt im deutschsprachigen Raum erscheint. Es gab über lange Zeit schlichtweg kein Interesse an den Erinnerungen eines französischen, nicht-jüdischen Trotzkisten. Wer über den Text spricht, der kann nicht schweigen über dessen Editionsgeschichte. Thomas Spahr, langjähriger Leiter des jüdischen Verlags in Berlin, ist ein Spezialist für die Erinnerungskultur der Nachkriegszeit. Gerade ist von ihm ein beeindruckendes Buch über Paul Celans Todesfuge erschienen. Im Interview sagt er, der die deutsche Übersetzung 74 Jahre nach der französischen Erstveröffentlichung ermöglicht hat.
David Rousset hatte das Konzentrationslager Buchenwald, hatte den Todesmarsch überlebt und hatte im Sommer 1945 in Paris über das System der Todeslager, der Konzentrationslager geschrieben, L'Univers Concentrationnaire, 1946 in Paris erschienen. Es hat großes Aufsehen erlebt, es ist auch ins Englische übersetzt worden, aber nie ins Deutsche, erstaunlicherweise. Und ich glaube, es ist die gleiche Perspektive, dass man diesen millionenfachen Tod, diese Ermordung in einer unermesslichen Zahl in den Blick genommen hat. Sowohl in dem Gedicht bei Celan wie in dem Buch von David Rousset, der als ein Journalist, als ein Soziologe schreibt, als ein Essayist.
Vorwärts in den Schlamm drängt die Herde, zwischen hohen, blinden Fassaden, die schwer auf der Nacht lasten. Knöchel knicken um auf flachen Holzschuhen. Aus den Wänden sickert Licht, sie wachsen ins Unermessliche. Aufeinander gestützt tasten die Gruppen sich zu den Blocks vor. In einer lächerlichen Stunde hat der Mensch seine Haut eingebüßt. Gewissenhafte Funktionäre haben ihm, ohne Maß zu nehmen, seine KZ-Person zugeschnitten.
Auf lediglich 100 konzentriert gearbeiteten Seiten wird der Leser Absatz für Absatz in neue Winkel des Konzentrationsuniversums geführt, um mit dem Zeugen David Rousset noch einmal durch die Hölle dieses entmenschlichenden Systems zu gehen. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als erste Leser beinahe nichts wussten. Sie wussten nichts über die körperliche und nichts über die psychische Folter in den Vernichtungslagern. Sie wussten nichts über Auschwitz, über Treblinka, über Buchenwald.
Im Revier stand eine Eiche, unter der Goethe geruht haben soll. Sie ging ein und wurde gefällt. Wie der Kritiker Theodor Tsiolkowski erkannte, nahmen die Dichter im Lager stets auf Goethe Bezug. In seiner Gedächtnisrede in Dachau im Jahr 1947 kam der Dichter Ernst Wiechert auf jene Einigkeit zu sprechen, die, der Aufklärung verpflichtet, den Häftlingen so wichtig war.
Das erfahren wir aus dem brillanten Nachwort von Jeremy Adler, der dieses seltene, von Olga Radetzkaya und Volker Weichsel aus dem Französischen übersetzte Zeugnis einordnet in die glücklicherweise lange Geschichte einer Erinnerungskultur, die allein aus humanistischen Gründen unbedingt lebendig gehalten werden sollte. David Roussets KZ-Universum ist die soziologische Entsprechung von Paul Celans Todesfuge. Es ist ein Text, der uns auch die poetischen Bearbeitungen der Shoah entschlüsselt. Thomas Spahr erinnert.
Wir haben nicht hinlänglich realisiert, dass es Millionen Nichtgräber gibt im 20. Jahrhundert. Das ist eigentlich das gräberlose Jahrhundert durch die Millionen und Abermillionen, die keine eigene Grabstätte haben. Und was es für eine wichtige kulturelle Errungenschaft ist, ein Grab zu haben. Auch ein Grab der nächsten Angehörigen.
Das sagt Thomas Spahr und er spielt damit auf jene erschütternde Zeile Paul Celans an, die erzählt, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Das Herausgehobene von Roussets Bericht besteht auch darin, dass er zeigt, wie realistisch die Todesfuge Celans ist. Es ist ein großes Verdienst, dass wir mit Roussets KZ-Universum endlich an den Anfang dieser Erinnerungskultur gelangen und mit ihr noch im Jahr 2020 verstehen, warum es notwendig bleibt, die unglaublichen Geschehnisse des nationalsozialistischen Verwüstungsfeldzuges wachzuhalten. Und verwirrt hält man inne. Und kann es kaum glauben, dass zwischen den Baracken, den Krematorien, den vielfältigen Demütigungsartefakten einer entarteten Zivilisation Wegweiser an den Straßenkreuzungen gestanden haben, die gewacht haben über das innere Leben der Lager, damit alles seine gute Ordnung hat.
Jan Drees über David Rousset, das KZ-Universum, aus dem Französischen übersetzt von Olga Radetzkaya und Volker Weichsel. Ein Nachwort schrieb Jeremy Adler und erschienen ist das Buch im Jüdischen Verlag Berlin. Wie es 75 Jahre nach dem Massenmord im Konzentrationslager, aber auch nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki mit der neuen atomaren Rüstung weitergeht, das ist gleich Thema unter anderem bei Forschung aktuell. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.